Willkommen zurück, meine Lieben, bei Was Bitcoin bringt, der Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity, wo ihr mit dem Code Was Bitcoin bringt in einem Wort euch 21% spart in den ersten 6 Monaten beim Bitcoin-Kauf, Verkauf, Sparplan, alles inkludiert. Heute Folge 3 von 3 mit Leon Wankum. Wir sprechen über den Impact von AI. Nicht davonlaufen, ich weiß, AI ist ein sperriges Thema, aber jeder, der sich schon damit beschäftigt hat, weiß, hey, das ist wichtig. Das hat viel mit Bitcoin zu tun. Wir sprechen natürlich darüber, ob die AIs mal mit Bitcoin handeln werden, aber wie wir dorthin kommen, welche Ineffizienzen beseitigt werden können durch AI, wie das Leben der Menschen aussehen könnte und wie das alles zusammenpasst. Energie, Bitcoin, AI und Deflation. In dieser dritten und letzten Folge meiner kleinen Miniserie im Sommer 2025 mit dem unvergleichbaren Leon Wankum. Ich wünsche euch viel Spaß. Willkommen zurück, Leon Wankum. Servus.
Servus, Nico.
Kannst du beweisen, dass du real da bist und nicht nur eine AI-Illusion?
Gute Frage. Wie?
Das weiß ich nicht. Was müsste man eine AI fragen? Wahrscheinlich, keine Ahnung, kannst du mir einen Witz erzählen?
Wobei AIs auch mittlerweile auch humorvoll geworden sind.
Wirklich?
Ja.
Soll ich dir meinen Lieblingswitz erzählen, der auch stubenrein ist? Ein Rocker geht in den Blumenladen, fragt, wo sind denn hier die ganzen Roses? Das ist so die Witze, die man seinen Kindern erzählt. Da muss man nachher erklären, was Guns N' Roses sind. Ich habe das vom österreichischen Fußballspieler Michael Gregoritsch immer im Fernsehen gesehen. Ich finde das so lustig, weil das so komplett bescheuert ist. Du bist jetzt hier gerade gesessen in unserem Studio und hast ein paar AI-Übungen aufgenommen. Erzähl uns mal, was du da gemacht hast.
Gerne. Also AI macht das oder kann das Leben natürlich wesentlich einfacher machen. Und ich habe auch das Gefühl, es ist Grund dafür, warum Bitcoin gerade sich so schnell weiterentwickelt in der Adaption. Ich habe das Gefühl, auch auf der persönlichen Ebene, ich beantworte gleich deine Frage, aber das Nutzen von AI kann dabei helfen, komplexe Themen sehr viel schneller zu verstehen. Ich musste zum Beispiel in der Vergangenheit, sagen wir mal, ich wollte ein Thema verstehen und musste mir 10 Podcasts anhören oder 5 Podcasts und das hat vielleicht 1 bis 2 Wochen gedauert. Heute höre ich mir einen Podcast an, lade mir das Transkript runter, lade das Transkript hoch zu AI, hoch zu ChatGPT, Entschuldigung, schreibt mir während des Zuhörens des Podcasts alle meine Fragen auf. Dann lade ich die Fragen mit dem Transkript bei ChatGPT hoch und so bin ich imstande, etwas, wofür ich früher 2 Wochen gebraucht hätte, innerhalb eines Tages oder 2, 3 Tage zu verstehen, weil man muss dann doch mal oftmals noch schlafen, vielleicht auch mal noch mal drüber nachdenken und das Revue, die Information so ein bisschen sacken lassen. Weil ich finde es unheimlich spannend, wie AI dabei hilft, komplexe Strukturen und Systeme zu verstehen. Und was ich gerade gemacht habe, ist, ich schreibe ja sehr viel, aber fast keiner liest mehr. Und das Medium, was mir Spaß macht, ist die Schriftform. Also das ist für mich wie so eine Art Therapie. Mhm. Zu Hause zu sitzen, mir Dinge durchzulesen, Texte zu schreiben. Jetzt aber die Frage, wie kommen diese Informationen an das Außen? Und ich habe mich in der Vergangenheit dagegen gewehrt, diese Artikel auch in Audioform aufzunehmen, weil ich auch das Gefühl habe, das Lesen an sich hat auch etwas Besonderes. Und ich habe mir gewünscht, dass die Leute sich meine Artikel durchlesen. Aber ich bin ganz einfach jetzt so weit, dass ich verstanden habe, in Audioform können wir die Informationen, die ich zusammentrage, noch mehr Menschen finden. Und deswegen habe ich gerade meine Stimme aufgenommen, damit ich meine Artikel auch in Audioformat als Podcast sozusagen auf YouTube hochladen kann. Und Sinn und Zweck ist es, dass die Informationen noch mehr Menschen erreichen. Weil ich glaube, das ist ja vielleicht auch ein Gedankengang, den du gehabt hast mit dem Podcast. Wer liest heute noch? Wesentlich mehr Menschen hören Podcasts.
Also ja, ich weiß gar nicht, ob es wesentlich mehr Menschen Podcast hören als lesen. Mhm. Wahrscheinlich in absoluten Zahlen stimmt das noch gar nicht. Ja. Mhm. Beziehungsweise, was das Lesen betrifft, ich meine, ein großer Teil unserer Kommunikation hat sich ja lustigerweise durch das Smartphone vom Audio, früher hat man telefoniert, ne? Mhm. Und dann kamen E-Mails und Chats und WhatsApp und Telegram und plötzlich kommunizieren wir wieder schriftlich. Mhm. Dann nachher kamen wieder die Audionachrichten und dann ist das wieder, also die Sprachnachrichten, nicht die Audionachrichten, die Sprachnachrichten. Aber Moment, kurz zurück zu AI. Das heißt, du hast jetzt quasi mit der Kamera, mit dem Mikro deine Stimme aufgenommen, damit du die einem Computer füttern kannst, der dann wiederum deine Stimme lernen und dann schreibst du Artikel, dann fütterst du dem Computer die Artikel und dann liest es in deiner Stimme vor.
Korrekt, ja.
Merkst du da einen Unterschied zu deiner richtigen Stimme?
Ja, deswegen habe ich es auch jetzt hier aufgenommen. Ich habe es vorher zu Hause versucht, wenn man kein richtiges Equipment hat. Also der Anfang ist schwer. Ich fand es aber auch sehr schwer, als ich angefangen habe, mit ChatGPT zu arbeiten. Also ich benutze nicht nur ChatGPT, ich nutze auch Perplexity, ich benutze auch Grok und Claude, also verschiedenste AIs für verschiedene Zwecke. Aber als ich angefangen habe, damit zu arbeiten, war es erstmal frustrierend, weil ich ganz andere Erwartungen hatte. Und im Endeffekt ist es nur ein Werkzeug und es ist ein Werkzeug, das man, glaube ich, lernen muss zu benutzen. Aber wenn man es nutzt, kann es einem sehr, sehr viel Zeit sparen. Und ich habe das Gefühl, es ist kein Zufall, dass Bitcoin und AI zur gleichen Zeit existieren, in der Form.
Kannst du das stärker erläutern? Bleiben wir gleich mal beim Thema Bitcoin, bevor wir wieder zum Thema AI kommen.
Sehr gerne. Und ich würde es gerne am Beispiel des Wohlfahrtsstaates machen, weil das sehr gut passt in die Zeit des Fiat-Systems. Weil einem wird ja immer suggeriert, dass der Staat, der für einen sorgt, etwas Gutes ist. Und das Einzahlen quasi der Steuer, die übrigens zum Hauptteil dafür benutzt wird, um die Schulden zu bezahlen. Und das Geld, was man dann erhält in Form von Rente, muss erst produziert werden. Also es ist ein Trugschluss zu glauben, dass die Steuern, die man zahlt, auch wieder verteilt werden. Sondern die Steuern, die man zahlt, und es ist, glaube ich, in Amerika, sind es 78% der Einkommensteuer, die für das Begleichen von Zinsen genutzt wird. Das heißt, die Produktion von Geld führt erst dazu, dass der Staat Überschüsse in Anführungszeichen erwirtschaftet, die dann verteilt werden können. Und die Idee des Wohlfahrtsstaates ist es ja momentan zu sagen, die Leute, die arbeiten, zahlen in die Rente ein und das wird an die Leute rausgezahlt, die nicht mehr arbeiten. Das heißt, die Jungen tragen die Alten.
Das ist ein Ponzi-Scheme.
Das ist eigentlich ein Ponzi-Scheme. Ja. Und dieses Ponzi-Scheme fliegt jetzt aber auf, wenn die Geburtenraten runtergehen. Und das ist eigentlich gar kein Problem, weil die Jobs, die es gab, wird es in Zukunft nicht mehr geben, aufgrund von Automatisierung. Das heißt, die Angst, wir sprachen in der letzten Folge über die Urangst, die in uns Menschen steckt und die von gewissen Individuen, aber auch von Institutionen instrumentalisiert wird. Auch die Urangst wird hier instrumentalisiert, dass gesagt wird, der Wohlfahrtsstaat, der an sich ja ein Ponzi-Scheme ist, das haben aber natürlich, gibt es auch wenig Informationen darüber, dass es so ist und ich glaube, dass viele sich darüber gar nicht bewusst sind. Aber dann wird gesagt, weil die Geburtenraten runtergehen, also weil wir einen demografischen Wandel haben, müssen wir dieses Problem lösen. Aber dieses Problem ist kein existierendes Problem, weil der Wohlfahrtsstaat an sich ein Ponzi-Scheme ist, den es gar nicht geben sollte, der von Bitcoin abgelöst wird. Und die Jobs, von denen gesprochen wird, die werden in Zukunft gar nicht mehr existieren. Die werden aufgrund der Automatisierung und aufgrund von künstlicher Intelligenz nicht mehr von Menschen ausgeführt werden müssen. Und deswegen glaube ich, die Natur, es hat schon seinen Grund, warum die Dinge in der Natur so passieren, wie sie passieren. Wenn die Zivilisation heute ausgelöscht wird, die Erde existiert trotzdem weiter und die Natur existiert trotzdem weiter. Das heißt, die Natur hat gewisse Mechanismen, um damit umzugehen, was passiert, um mit Veränderung umzugehen. Und ich glaube, dass dieser demografische Wandel, ja, es hat auch damit zu tun, dass aufgrund der Inflation, der hohen Lebenserhaltungskosten und der sekundären Probleme wie den steigenden Mieten aufgrund der Finanzialisierung der Assetklasse Immobilien, die als Wertspeicher genutzt werden, weil Geld nicht mehr als Wertspeicher dient, das sind natürlich Problematiken, die mit dem Fiat-System zusammenhängen, aber der deswegen kriegen Leute heute auch weniger Kinder, weil es einfach stressig ist und zu teuer. Aber es hat seinen Sinn und Zweck, dass die Geburtenraten runtergehen, weil die Jobs, die heute existieren, in Zukunft nicht mehr existieren werden. Das bedeutet, wie kann man also in einem Zeitalter der Automatisierung dafür sorgen, dass der Wohlstand nicht nur für diejenigen da ist, die die Produktionsgüter halten, sondern auch für diejenigen, die arbeiten, für die das ist die arbeitende Bevölkerung. Das ist egal, ob man einen Podcast macht, ob man im Handwerk arbeitet, ob man in einem Krankenhaus arbeitet, aber jeder, der produktiv ist, muss ja irgendwie damit umgehen, dass es in Zukunft weniger Jobs geben wird und dass die Produktionssteigerung, die AI mit sich bringt, nicht in gewissen Kreisen hängen bleiben, sondern sich auf diejenigen, die arbeiten, verteilen. Und wie passiert das? Das klingt jetzt gerade vielleicht so, als ob ich jetzt von Umverteilung spreche. Darüber spreche ich nicht. Ich spreche über Bitcoin. Ich spreche darüber, wenn ich Bitcoin halte, partizipiere ich an den Produktionszugewinn, die die Unternehmen, die über AI weniger Kosten haben und vielleicht auch langfristig mehr Gewinne, verbuchen, weil Bitcoin im Wert steigt. Und wenn ich Bitcoin halte, steigt das Geld, was ich habe, auch im Wert. Das heißt, die gesamte Menschheit kann von den Produktionszugewinn, die AI mit sich bringt, profitieren über das Halten von Bitcoin. Und deswegen ist für mich die Lösung für all die Probleme, die ja richtig benannt werden, weil es stimmt, in Zukunft wird es gewisse Jobs nicht mehr geben. Und das sind nicht die Berufe, die von Menschen ausgeführt werden, die einen niedrigen Bildungsstandard haben. Das ist jetzt auch nicht wertend gemeint, aber es ist wichtig zu verstehen, die Veränderung, die AI mit sich bringt, das ist vor allen Dingen für gut verdienende Menschen. Yeah. Das ist für die Menschen mit einem hohen Bildungsstandard.
Aber das macht ja auch Sinn. Weil es ja viel mehr wert, das durch einen Computer zu ersetzen, was viel Geld kostet, als das zu ersetzen, was wenig Geld kostet.
Genau, korrekt. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich als Individuum oder auch als Firma partizipieren? Und das ist über Bitcoin. Das heißt, Bitcoin ist für mich die Lösung für die Veränderung, die AI mit sich bringt. Und diese Veränderungen sind keine Probleme, wenn man sie versteht.
Es ist ja eigentlich bizarr, dass wir in einer hochtechnologisierten Welt leben. Wir haben das Internet, wir tragen absolute Supercomputer mit uns herum in unserer Hosentasche. Und trotzdem hat jeder das Gefühl, irgendwie es wird schlechter, oder nicht jeder, die Bitcoin nicht, aber die meisten Menschen, es wird schlechter und es ist eigentlich die Zukunft. Zum Beispiel die Generation, die heute quasi kurz vor der Rente stehenden, die ist ja fest davon überzeugt, weil sie das auch in den Medien erfährt, so, dass ihre Kinder, die werden es nochmal schlechter haben. Mhm. Dabei gibt es dafür eigentlich nicht wirklich Ansatzpunkte, außer dass du halt quasi das Fiat und mit dem mitgehend das Wohlstands-Ponzi-System, das steht am Ende, ja.
Genau.
Also dieses Modell steht am Ende, ja. Aber das heißt ja nicht, dass nicht danach was Besseres kommt. Und die Technologie findet sich offenbar, der Markt findet offenbar einfach eine Lösung.
Auf jeden Fall. Und was wir heute als künstliche Intelligenz bezeichnen, sind ja eigentlich diese Large Language Models.
Ja. Yeah.
Aber wenn ich darüber nachdenke, was AI ist, denke ich oft darüber nach, wie agiere ich heute mit dem Internet. Und die meisten Websites sind einfach nur Code. Beispielsweise gebe ich ein, ich möchte ein Produkt kaufen. Dann gibt es da eine Datenbank und da wird gesagt, XY möchte dieses Produkt kaufen, Bezahlung annehmen, Produkt rausschicken. Das ist ja recht simpel. Also heute ist das Internet und die Art und Weise, wie wir mit dem Internet agieren, total einfach. Aber vielleicht würde es in Zukunft so sein, dass ich anstatt beispielsweise auf die Website meines Lieblingsherstellers für Winterjacken zu gehen und sagen, ich möchte diese Winterjacke kaufen, vielleicht gehe ich zu einer AI und sage, ich möchte eine Winterjacke kaufen.
Yeah.
Und diese AI guckt dann im Internet, wo gibt es die günstigsten Internetjacken im Internet. Und diese Jacken werden mir dann vorgespielt. Das heißt, die Komplexität der Interagierung mit Informationen online, das ist das, was mich persönlich extrem interessiert. Die Art und Weise, wie AI das Internet verändern wird. Das heißt, die Art und Weise, wie wir suchen, die Art und Weise, wie wir finden. In der Vergangenheit haben wir einfach über Google eine Website gesucht und heute stellt Google schon über eine AI die wichtigsten Informationen aus 20 Webseiten als genau. Kurzfassung zusammen. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel
dafür. Ja, am Anfang des Internets war das Internet eine große Erleichterung. Ich kann mich ja noch an die Welt ohne Internet erinnern, war übrigens auch cool, war schon chillig.
Ja.
Wenn du nicht erreichbar warst und nicht alles gewusst hast, was auf der Welt passiert und so. Und dann wurde das Internet immer komplizierter und überladener und mühsamer, nicht? Also du hast auf Google, du hast irgendwas gesucht und du hast erstmal 3 Seiten Werbung bekommen. Nicht nur von Google selbst, sondern selbst die Website, die gefunden wurden, waren eigentlich sozusagen versteckte Werbung. Mhm. Einen Flug zu buchen über das Internet war viel einfacher, als irgendwo anzurufen oder über ein Reisebüro. Aber inzwischen ist es auch eine Tortur durch endlose Klicklisten und dann kriegst du den Preis und dann gibst du deine ganzen Daten ein, alles eingegeben und dann völlig überraschend, der Preis ist gerade gestiegen. Ist immer so, wenn du den besonders günstigen erwischt. Und genau das ist es, ja. Ich möchte doch einfach nur dem Computer sagen, hey, ich möchte morgen nach Rom fliegen, ich würde gerne direkt fliegen, idealerweise, keine Ahnung, mit der Starlights, ich will am Fenster sitzen und ich möchte spätestens um 12 Uhr losfliegen. Und dann soll die AI den Rest machen.
Ja.
Ja? Und du hast recht, ich sehe die Anfänge auch schon, ich bin auch total fasziniert. Im Alltag, keine Ahnung, sowas wie statt zu googeln, nimmst du einfach ein Foto auf, darf ich hier parken, brauche ich hier Kurzparkschein, solche Sachen. Mhm. Ja? Und das funktioniert gut, jetzt schon. Und wenn du dann hochrechnest, dass es immer nur besser wird, da sind wir doch gar nicht dabei, dass du quasi deine Stimme einladen kannst und dein Avatar machen kannst. Was das betrifft, muss ich ehrlich sagen, bin ich mir gar nicht sicher, weil ich ja glaube, dass sozusagen die menschliche Informationsproduktion in dieser ganzen AI-Welt eher mehr wert wird als weniger.
Mhm.
Also, aber als Journalist früher, wenn ich das gehabt hätte, jetzt kann ich ja jedes Thema, also ich bin froh, dass ich jetzt nicht mehr sozusagen im Tagesthemenjournalismus arbeite, weil du ja jedes Thema sofort selbst recherchieren kannst und das nur noch besser und neutraler und so weiter. Was die Schrift betrifft, ich habe so viel geschrieben, ich finde das total faszinierend. Für dich ist Schreiben Therapie, sehe ich total. Ich schreibe auch sehr gerne immer noch, also theoretisch, aber ich sage immer, ich habe Post-Traumatic Writing Disorder. Ich schreibe nicht
gerne. Ich bin kurz davor.
Ich will nicht schreiben. Ich hab so viel geschrieben in meinem Leben, ich will nicht mehr schreiben. Und jetzt rede ich halt. Mhm. Und der Unterschied zwischen Reden und Schreiben ist halt, beim Reden geht es schneller. Mhm. Ich darf beim Reden während des Gesprächs, während des Ding, ich darf Gedanken weiterentwickeln. Beim Schreiben muss man immer zuerst, schreibe ich das jetzt hin und so. Und da hilft AI, glaube ich, auch ganz stark. Zum Beispiel auch, dass ich mit dem einfach reden kann, mit dem Large Language Model und dann im Auto sitze und mir halt zu Informationen. Klar, oft ist es doof, oft stellen die dann Rückfragen. Das muss man alles noch lernen. Mhm. Aber ich bin fasziniert.
Ich bin auch fasziniert. Und die Kombination aus Bitcoin und AI hat mein Leben lebenswerter gemacht. Es macht mehr Spaß. Es ist auch einfacher, Dinge zu verstehen. Und die Komplexität in Bitcoin nimmt ja auch zu. Also wenn man bei Bitcoin schon eine Jahre dabei ist. Ich persönlich habe zwar VWL studiert, aber mit Finanzmärkten habe ich mich im Detail noch nie auseinandergesetzt. Also insbesondere mit Anlageklassen wie Anleihen beispielsweise. Und als MicroStrategy, heute Strategy und Sailor, angefangen haben, ihre Anleihenprodukte vorzustellen, habe ich erstmal gedacht, was ist denn das für ein Scheiß? Mhm. Ich habe das, also was für ein Unsinn, es gibt doch Bitcoin, wieso gibt es jetzt irgendwelche Anleihen für Bitcoin-Unternehmen? Da habe ich aber natürlich angefangen zu verstehen, wieso er das macht. Er macht das, weil er verstanden hat, dass er darüber den 300 Billionen großen Anleihemarkt anzapfen kann, indem er eine höhere Rendite gibt als Staatsanleihen und das Geld nimmt, um Bitcoin zu kaufen. Und diese Produkte hat er ja auch mit AI entwickelt. Also
er spricht oft davon, ja.
Ja, da spricht er ja auch viel drüber. Und ich habe diese Produkte auch nur mit AI verstanden. Mhm. Ich hätte sonst vielleicht ein halbes Jahr gebraucht oder 3 Monate, hätte mir 3 Bücher gekauft über die Geschichte der Anleihenmärkte. Mhm. Und jetzt habe ich mich mal eine Woche oder 2 Wochen mit ChatGPT hingesetzt, habe mir 3 Transkripte runtergeladen von Michael Saylor, habe die durch ChatGPT gejagt und habe durch einige Unterhandlungen mir selber beibringen können, wie Anleihenmärkte funktionieren, innerhalb von 2 Wochen, spannend. 3 Wochen, ja.
Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel ab und zu mal hier ChatGPT einbaue, das habe ich gerade geschaut, ich habe mein Handy gerade nicht da, noch ist es nicht so professionell, aber manchmal, ich denke mir, vielleicht kommen wir dann auch weg von dieser Expertitis, also quasi überall sind Experten für alles und dann haben die alle ihre Meinungen und so, weil du bist ja immer, wenn du quasi bei einzelnen Menschen nachfragst, bist du immer nach deren Meinung, nach einer Meinung. Mhm. Und da ist die AI schon hilfreich, alles mal zusammenzufassen, in Blitzschnell zu verstehen und dir dann auch eine Antwort zu geben, die genau deine Frage beantwortet.
Mhm. Und ich glaube auch für das Fortschreiten einer Zivilisation ist die Freizeit sehr wichtig. Also es gibt in der Historie viele Zivilisationen, die Großes hervorgebracht haben. Und dafür braucht man Zeit. Und Zeit hat man, wenn man genug Kapital hat, genug Geld hat, um sich keine Sorgen um morgen machen zu müssen. Und diese Grundlage ist Bitcoin.
Wenn du Bitcoin kaufst, willst du faire Preise, volle Kontrolle und echten Support. Und genau das bekommst du bei Coinfinity. 0% Spread, eine integrierte In-App-Wallet mit echter Selbstverwahrung und ein Kundensupport, der wirklich erreichbar ist. Per Live-Chat mit echten Menschen oder sogar telefonisch. Und wenn du langfristig investieren willst, dann bietet Coinfinity eine der beliebtesten Methoden, den Bitcoin-Sparplan. So baust du dir Stück für Stück deine Position auf, ganz ohne Markt-Timing. Und wenn der Finger doch mal juckt, dann kannst du dir mit einem Smash-Buy deinen Preis sofort sichern, auch wenn das Fiat-Geld noch unterwegs ist. Auch Unternehmen profitieren von individuellen Lösungen, ob für Treasury-Strategien oder Bitcoin-Zahlungen. Und jetzt gibt es noch einen Bonus. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT in einem Wort sicherst du dir 21% Rabatt auf die Gebühren, 6 Monate lang. Das gilt auch für Bestandskunden. Also, wenn du Bitcoin kaufst, egal ob privat oder für dein Unternehmen, dann mit Coinfinity. Alle Infos findest du auf coinfinity.co. Bitcoin, das ist Freiheit, aber nur, wenn du deine Schlüssel selbst verwahrst. Doch wie sicherst du deine Coins richtig? Mit der Bitbox O2, der Hardware-Wallet aus der Schweiz, die kompromisslose Sicherheit mit einfachster Bedienung kombiniert. Dein Private Key bleibt immer offline, geschützt durch eine duale Chip-Architektur und ein sicheres Element zur Schlüsselverwaltung. Für Phishing keine Chance. Jede Transaktion muss auf dem integrierten OLED-Display bestätigt werden. Und dank dem offenen Quellcode, also Open Source, kannst du dich selbst von der Sicherheit überzeugen. Bitcoin gehört dir, aber mach's richtig mit der Bitbox. Mehr Infos auf bitbox.swiss. Und mit dem Code, was Bitcoin bringt, in einem Wort, sparst du dir 5% beim Kauf. Hardware-Wallets sind super und wichtig, aber was passiert, wenn deine Seed-Phrase verloren geht? Genau hier kommt Seedora ins Spiel. Eine robuste, feuer- und wasserfeste Lösung, um deine Private Keys für immer sicher aufzubewahren. Denn Bitcoin ist für die Ewigkeit und dein Backup sollte es auch sein. Mit dem Code WASBITCOINBRINGT gibt es 5% Rabatt auf alle Produkte. Schau dir die Lösungen an auf seedora.io.
Wenn man diese Grundlage einmal geschaffen hat, hat man mehr Zeit. Jetzt ist ja die Frage, wir leben ja in einem Informationszeitalter. Es gibt so viele Informationen, dass es sehr, sehr schwierig ist zu selektieren, womit möchte ich mich beschäftigen. Und wenn ich etwas verstehen möchte, wie kann ich das so schnell verstehen, dass ich Zeit habe, mich mit den anderen Dingen zu beschäftigen? Weil es ist zwar richtig zu sagen, ich möchte mich nicht mit den Nachrichten beschäftigen, aber auch die technologischen Entwicklungen, die auf Bitcoin passieren, passieren ja in einer sehr, sehr schnellen Geschwindigkeit. Ja. Und da wiederum kann ein AI eben auch helfen, dass man konzentriert und fokussiert in kurzer Zeit komplexe Dinge schnell verstehen kann. Und ich glaube, dass wenn man das ablehnt, man es einfach sehr schwer haben wird. Das ist ähnlich so, wieso sollte man Bitcoin ablehnen? Ne?
Also ich glaube, den meisten Menschen ist es einfacher beizubringen, wieso sollte man das Internet ablehnen. Früher hat man das auch gesagt, ich brauche keinen Computer, ich brauche kein Internet, ich brauche kein Handy. Jetzt sind wir ja bei AI schon noch in der Hype-Phase. Jetzt sind wir schon in der Phase, wo alle sagen, ja, wie geil, ja, AI. Also das ist schon... Wenn ich mir auch denke, weil bei Bitcoin, ich weiß auch nicht, was es ist. Das ist eine interessante Frage. Warum Bitcoin so große Ablehnungen im Sinne von emotional auslöst?
Ich habe eine Theorie dazu. Meine Theorie ist, Bitcoin zwingt dich ja dazu, dich mit dir selber auseinanderzusetzen. Und das möchten viele nicht. Viele Leute sagen, ich habe keine Zeit für Bitcoin, ich arbeite so viel. Das ist einfach nur eine Ausrede fürs Ablenken. Arbeit kann auch Ablenkung sein. Und ich glaube, dass es eine gewisse Skepsis darüber gibt, wie wichtig es ist, sich mit sich selber zu beschäftigen. Und ich glaube, dass diese Abneigung gegen Bitcoin aus einer Angst vor sich selber rührt.
Ja, man muss zumindest bereit sein, auch Dinge, die man glaubt, zu hinterfragen.
Ja.
Und auch Konzepte, die man eingelernt hat, zu hinterfragen. Und oft sind das, wenn es ums Geld geht, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass es ums Geld geht, weil Geld ein Thema ist, dass die Leute, ich glaube, dass viele Leute mit einer Blockade rumlaufen, wenn es um das Thema geht. Mhm. Also das ist quasi, über Geld spricht man nicht. Mhm. Das kriegt man schon als Kind eingeprägt und dabei dreht sich ja das Ganze ums Geld. Ja. Und wir haben einige solche Absurditäten. Wobei, was die Freizeit betrifft, das ist ein interessanter Punkt. Ich habe das ja schon in der letzten Folge gesagt, dass ich glaube, dass das Bitcoin stark davon profitiert hat, dass während Corona, während der Lockdowns, die Menschen mehr Zeit hatten. Mhm. Ich glaube, dass ich komme ja aus den Medien. Es beschweren sich in den Medien alle, dass ja, früher war alles besser, bla bla bla. Ja, Internet hat alles kaputt gemacht. Ja. Aber jetzt schau dir mal an, was im Internet an Medieninhalten produziert wird. Das ist ja abartig. Mhm. Also wir reden ja von hunderten Millionen, Milliarden von Videostunden, Audiostunden. Das heißt, und die Nachfrage scheint ja da zu sein. Mhm. Was ich damit sagen möchte, ist, dass wir, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass wir wahrscheinlich im Fiat-System schon so weit fortgeschritten sind, dass die schlauen White-Collar-Worker in den mittleren Positionen, die tun eh den ganzen Tag nichts anderes als Video gucken und Facebook und Twitter und LinkedIn und sind vielleicht zu 10% mit unter Anführungszeichen Arbeit beschäftigt, was auch immer das ist, ja, eine PowerPoint-Präsentation machen. Ja. Und du hast recht, ja, diese Dinge werden durch AI sukzessive ersetzt, was auch wiederum mit Fiat und Wohlfahrtsstaat, du hast mit Wohlfahrtsstaat angefangen. Naja, bevor ich jetzt jemanden anstelle und dann auch noch Lohnnebenkosten bezahle und dann wird diese Person, na, was ist, kennst du das Meme, der Gerät wird nie krank? Der Gerät wird nie krank, ja. Und ja, manchmal macht der Gerät Kacke, aber der Mitarbeiter macht auch Kacke. Mhm. Ja? Und dafür bist du halt mit der AI besser bedient.
Ich glaube auch, die Veränderung werden das passieren jetzt Schlag auf Schlag. Also das wird,
ja,
das wird immer schneller.
Ja.
Immer schneller. Und ich glaube, man hat die Möglichkeit, nur mit diesen Veränderungen umzugehen, wenn man sich damit beschäftigt. Man kann sich dem Ganzen natürlich auch entziehen. Also das möchte ich auch einmal sagen. Der Kauf von Bitcoin gibt auch die Option, sich allem zu entziehen. Ich kann sagen, ich kaufe mir Bitcoin, ich gehe 10 Jahre in den Wald, ich komme zurück und wenn ich Bitcoin verstanden habe, habe ich verstanden, dass meine Bitcoin dann mehr wert sind als zu dem Zeitpunkt, wo ich in den Wald gegangen bin. Und vielleicht komme ich im Wald auch noch zur Erleuchtung.
Ich wollte gerade sagen, du wirst wahrscheinlich nicht drauf kommen, dass du die Bitcoin auch nicht brauchst.
Genau.
Du bist im Wald einfach cool. Ja.
Die Option gibt es. Ja. Und jetzt stellt sich aber die Frage, wenn ich aber nicht die Entscheidung treffe, in den Wald zu gehen, wenn ich mich dazu entscheide, Texte zu schreiben, wenn ich mich dazu entscheide, weil ich vielleicht Unternehmer bin, ein Unternehmen aufzubauen, dann muss ich mich ganz klar fragen, was ist die Basis dafür? Und ich habe viel mit Unternehmensgründung zu tun, weil der Weg zu Bitcoin ist ja eine Entscheidung gewesen, die lange gedauert hat. Und ich persönlich und auch als Unternehmen haben wir uns mit verschiedenen Anlageklassen auseinandergesetzt. Also Kerngeschäft ist natürlich die Immobilie. Aber wir haben uns auch mit Unternehmensbeteiligung beschäftigt und mit Aktien beschäftigt und mit Bitcoin. Und über die Zeit habe ich verstanden, all die Beteiligungen, wo die Unternehmen Bitcoin nicht als Kapitalbasis benutzen, haben so unglaublich große Probleme, ihre Voraussagen, ihre Forecast quasi zu erfüllen, weil die unterschätzt haben, was höhere Zinsen mit den Einnahmen machen. Mhm. Weil diese Verbindung zwischen Zinsen waren ja bis 2021 recht niedrig. Und dadurch haben viele Unternehmen sehr, sehr viel Geld verdient, weil Menschen auf Konsum, auf Kredit konsumieren. Menschen leihen sich Geld, um zu konsumieren. Zinsen gehen hoch, Geld ist teurer, Menschen können sich das Geld nicht mehr zum Konsum leisten. Geld wird ja sich nicht nur geliehen, um zu investieren. Sehr, sehr viele Menschen konsumieren auf Kredit. Und die Firmen, die damals kein Bitcoin gekauft haben, kämpfen heute ums Überleben, weil die immer noch das Modell im Kopf haben, dass du ein Cashflow-basiertes Unternehmen bist. Die haben quasi diesen Schritt hin zu der Innovation, die mit Bitcoin, Strategy, die Kombination von Bitcoin in AI, die Anlageprodukte, also diese ganzen Entwicklungen, die wir gerade sehen, sind ja eigentlich eine Innovation auf der volkswirtschaftlichen, wirtschaftlichen Ebene in der Art und Weise, wie man Immobilien, Unternehmen führt und die Finanzierung von Immobilien und Unternehmen strukturiert. In der Vergangenheit haben sehr, sehr wenige CFOs von Unternehmen sich damit beschäftigt, wie sie ihr Balance Sheet leveragen können. Es ging immer um Einnahmen und Ausgaben. Und wenn ich jetzt aber verstanden habe, dass die Inflation zunehmen muss, weil die Zinsen ja bezahlt werden müssen für das Geld, was schon im Umlauf ist und das exponentiell mit der Zeit ansteigt, dann kann eigentlich nur die Entscheidung sein, die Kapitalisierung eines Unternehmens kann nur mit Bitcoin stattfinden. Das ist die gesunde Basis. Mhm. Nur so kann ich die Inflation ausperformen. Das heißt, jedes Unternehmen, ist egal welches, jedes Unternehmen und das gilt für jegliche Industrie und für jeglichen Sektor, muss sich mit Bitcoin rekapitalisieren, wenn es nicht schon existieren, oder Bitcoin als Kapitalbasis für die Unternehmung nutzen, weil sonst das Fundament nicht richtig ist. Und dann ist ja die Frage, wie gehe ich mit den Informationen um, die mir zugetragen werden? Und die Informationen sind so zahlreich, dass natürlich die AI, die hat ja auch eine gewisse Programmierung. Also man muss jetzt ja auch auf die Risiken hinweisen. Und zwar gibt es gewisse Language Models, die gewiss konditioniert sind und die gewisse Antworten geben. Deswegen sollte man sich auch mit verschiedenen AIs beschäftigen.
Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ChatGPT, also ich verwende ChatGPT und Gemini, Google Gemini. Google vor allem deswegen, weil ich halt das Google-Ökosystem immer schon intensiv nutze. Hardware-mäßig Apple, aber Apple ist ja derzeit noch irgendwie noch nicht losgelegt. Also hallo Cupertino, macht mal was, ja. ChatGPT ist viel entspannter, was Bitcoin betrifft inzwischen. Zumindest ich weiß nicht, vielleicht erzählt mir ChatGPT auch nur das, was ich will, ja, aber sie machen das macht echt schon sehr, sehr trocken. Und was mir halt gut gefällt, ist, dass die AI, wenn es jetzt nur ums Medien, Nachrichten, Analyse, was auch immer geht, das liefert, was angeblich die sogenannten Qualitätsmedien tun. Mhm. Nämlich relativ trocken und emotionslos einfach mal die Fakten darlegen. Mhm. Aber wenn ich das dann kombiniere mit auch innerhalb von Firmen, ja, stell dir vor, du bist da gibt es den CEO und dann gibt es den großen Rechtsberater vom CEO, keine Ahnung, ja, General Counsel. Ja, und dann sagt der CEO, fragt ihn zu einer Rechtsfrage. Der CEO kann den innerhalb von Millisekunden überprüfen. Früher ging das nicht. Da hat er dann wieder eine externe Meinung einholen müssen und so weiter. Jetzt kann er einfach den Computer fragen. Und beziehungsweise kann schon damit anfangen. Das ist ja das, was bei Gesela im Grunde sagt. Na, er sagt, na, ich setze mich dann hin, wir reden ein bisschen mit dem Computer, meine Ideen einfallen lassen. Dann ist das, was ich möchte, zu 95% fertig und den Rest machen dann meine Leute. Mhm. Ja? Und für diese 5% wirst du Leute brauchen, um das auch alles zu überprüfen. Aber du kannst dir halt 95% vorher sparen.
Ja.
Und dann denke ich mir, okay, Bürokratie. Jedes Unternehmen, jede große Unternehmen hat viel Bürokratie und der Staat ist per se Bürokratie.
Ja.
Jetzt haben wir davon gesprochen, dass der Staat ohnehin zu dick ist und ein bisschen Körperfett abbauen muss. Ich meine, es ist doch logisch, dass ich gerade in solchen Dingen, wo ja die Regeln an sich eh offiziell vorgegeben sein sollten, da muss ich doch in der Lage sein, viel abzubauen. Das muss doch möglich sein.
Ja, aber das Problem ist, wenn du abbaust, nimmst du Menschen ihr Brot und die haben ein Interesse daran, dass nicht abgebaut wird, weil sie sich darüber ernähren. Und der Staatsapparat ist heute so groß, dass so viele Haushalte davon abhängig sind, dass die Gehälter des Staates gezahlt werden, dass ich glaube, ich persönlich nicht davon ausgehe, dass der Staat in Europa sich wirklich entschlacken wird. Aber die Frage ist ja immer, wie geht man damit um? Und manchmal denkt man viel zu kompliziert. Man denkt, ich brauche die beste Idee, ich brauche das beste Team. Aber manchmal geht es nur darum, anzufangen.
Yeah.
Und Bitcoin ist eben diese Basis, die mitwächst. Weil am Anfang von Bitcoin habe ich beobachtet, dass die meisten Bitcoin-Unternehmen Bitcoin nicht als Geld gesehen haben, sondern das Bitcoin-Netzwerk als Transaktionsmittel.
Als Zahlungsnetzwerk.
Als Zahlungsnetzwerk. Yeah. Und das war eigentlich ein Fehler. Viele haben ihre Bitcoin liquidiert, um ein Unternehmen zu gründen, unter dem Glauben, dass sie dann später mehr Bitcoin zurückkaufen können. Und das funktioniert eben genau andersrum. Erstmal geht es darum, Bitcoin zu kaufen. Wenn diese Bitcoin im Wert wachsen, hat man die Basis für eine Unternehmung. Dann kann man sich auch gegen seine Bitcoin Geld leihen. Und dadurch muss man auch seine eigenen Anteile weniger verwässern. Es gibt einige Bitcoin-Startups, deren Bitcoin heute mehr wert sind als deren Geschäftszweig. Das bedeutet aber auch, wenn die neues Kapital einsammeln, müssen sie ihre eigenen Anteile nicht so stark verwässern, weil die Bitcoin, die im Unternehmen stecken, so einen großen Wert haben. Das heißt, Bitcoin ist auch eine Versicherung. Und Bitcoin ist übrigens auch ein technologischer Fortschritt, der die Versicherungsindustrie bedroht. Weil Bitcoin eine Versicherung ist gegen den Zahlungsausfall von jemandem, den du Geld leihst. Du kannst jemanden jetzt zwingen, als Bank zusätzlich Bitcoin zu kaufen. Als Bank sicherst du dich ab gegen den Zahlungsausfall des Kreditnehmers. Da warte ich ja noch drauf, bis Banken das verstehen. Dass ich jetzt als Bank sage, jedes Unternehmen, jede Person, die sich von mir Geld leiht, muss mit diesem geliehenen Geld auch Bitcoin kaufen, die wir gemeinsam halten. Und wenn der Kreditnehmer pleite geht, habe ich als Bank noch die Bitcoin als Absicherung.
Weißt du, was das Problem ist? Weißt du, warum es so lange dauert? Ich habe eine Idee.
Ja.
Weil natürlich viele, viele tolle Dinge, aber auch viele ineffiziente Entscheidungen hängen natürlich davon ab, dass in den entscheidenden Positionen Menschen sitzen.
Ja.
Menschen mit ihren eigenen Biases, Menschen mit ihren eigenen Beziehungen, Menschen, die über ich sage jetzt mal, das meine ich jetzt nicht negativ im Sinne von abwerten, sondern das meine ich einfach, dass die über die Zeit quasi korrumpiert wurden.
Mhm.
Ja? Ich nehme wieder ein Beispiel aus den Medien, ja, weil ich das halt am besten kenne. Ja? Wenn ich ein Produkt bewerbe, wozu kaufe ich dann ein Inserat in einer Zeitung? Also überhaupt, warum gibt es das überhaupt noch?
Mhm.
Ja? Warum? Weil natürlich die Menschen, die dann in diesen Positionen sitzen, heute noch, die sind dann meistens so über 50 heute. Das hat man halt immer schon so gemacht. Mhm. Das ist extremely powerful, das hat man immer schon so gemacht. Aber auch einfach die ganzen Sales- und Beziehungsstrukturen, die um das herum aufgebaut wurden. Und natürlich hast du auch das andere Extrem. Ja? Es gibt auch die Unternehmen, die machen gar keine Werbung.
Mhm.
Ja? Aber ich meine damit nur, dass quasi diese Menschenbeziehungen darfst du nicht unterschätzen. Aber wenn die mal wegfallen, wenn quasi, stell dir vor, du hast ein Unternehmen, wo die AI sogar Entscheidungen treffen.
Mhm.
Ja, und davon sind wir noch weit entfernt, oder vielleicht sind wir nicht weit entfernt, aber das haben wir noch nicht. Mhm. Aber wenn die, oder die AI macht dir Vorschläge und sagt, ja, ich habe das jetzt angesehen, ja, und dann geht das ja viel schneller. Oder, ich meine, gut, ich habe jetzt natürlich, während wir darüber reden, hunderte Ideen. Stell dir vor, du hast ein Unternehmen mit, keine Ahnung, 10.000 Mitarbeitern und du hast eine Bilanz oder eine Kostenstruktur oder einfach nur Konten, mhm. ja. Eine AI kann dir innerhalb von 3 Minuten sagen, wofür du Geld, zu viel Geld ausgibst. Also, ja. Da brauche ich das so normalerweise. Richtig, richtig mühsam ist es für diese ganzen Unternehmensberater, Price Waterhouse und diese ganzen sehr nützlichen Institutionen, die sich jetzt was Neues einfallen lassen müssen. Ja?
Ja, definitiv. Es ist auch, ich glaube, wir werden Unternehmer und Unternehmerinnen in Zukunft haben,
ja.
die entweder eine One-Woman, ja. One-Man-Show sind oder vielleicht 1-2 Assistenten, die denen zuarbeiten, wie du das gerade schon beschrieben hast, und sonst mit der AI reden, weil ich empfinde das auch so, wenn ich 5 Stunden mit einer AI rede, habe ich mir 2 Wochen Wissen angeeignet. Wenn ich 5 Stunden mit 5 Menschen rede und ich zu 100% die Fragen so stelle, wie ich möchte, habe ich wahrscheinlich 5 Streitereien. Weil die Emotionalitäten mhm. innerhalb dieser Gespräche genau. teilweise dazu führen, dass man nicht ans Ziel kommt. Aber die Frage ist jetzt ja, wie können alle davon profitieren? Und da kommt Bitcoin halt ins Spiel. Und das möchte ich nochmal betonen. Für das bevorstehende AI-Zeitalter ist es wichtig, dass jeder Bitcoin besitzt, damit jeder an diesen Produktivitätssteigerungen profitieren kann. Und dann ist es auch so, dass Dinge irgendwann auf ihren Produktionspreis zusammenbrechen werden. Weil in dem bestehenden Wirtschaftssystem ist es so, über die Zeit haben wir Wissensvorsprung, der sich auch auswirkt auf die Art und Weise, wie wir produzieren. Und zusätzlich haben wir Speicherkapazitäten, die steigen. Das heißt, in Theorie müssten Dinge heute fast umsonst sein. Der Grund, warum es nicht so ist, ist, weil die Geldmenge sich ausweitet. Und in einem Wirtschaftskreislauf muss sich die Geldmenge auf die in der Wirtschaft existierenden Güter und Dienstleistungen verteilen.
Also AI ist eigentlich, wenn wir beim, was wir jetzt die ganze Zeit durch den Kopf geistert, also The Price of Tomorrow, wenn wir bei Jeff Booth sind, AI ist eigentlich der Brandbeschleuniger, der dem Fiat-System und dem Inflationssystem endgültig das Genick bricht.
Genau.
Und er hat ja auch, ich habe jetzt diese Theorie und ich lese leider zu wenig, aber jetzt kommt ja der Sommer wieder vielleicht, jetzt kann ich im Sommer ein bisschen mehr lesen. Ich habe ja diese Theorie, dass du quasi aus einem Buch, ich lese wahnsinnig gerne Bücher, also Sachbücher, ich lese keine Belletristik. Mhm. Und ich sage immer, während des Lesens denkst du, ja, das ist geil, das ist geil, das ist geil, das muss ich mir merken. Und diese, also wenn du 1 oder 2 Titbits mitnimmst, reicht das schon. Mhm. Weil mehr kann sich das Hirn eh nicht merken. Mein Hirn ist ja nicht so gescheit wie die AI. Ja? Okay. Und aus seinem Buch habe ich 2 Dinge mitgenommen. Erstens dieses Konzept der technologischen Deflation, das ist der Kern des Buches. Mhm. Und zweitens diesen einen Satz, der mir im Kopf geblieben ist. Er hat gesagt, dass jeder Job, der von einem Menschen gemacht wird, ist eigentlich eine Ineffizienz. Mhm. Weil wir
können, sehr extrem, aber...
Ja, aber wenn man es zu Ende denkt, ja, weil natürlich, ja, ich könnte jetzt hier den Strom auch dafür erzeugen, dass hier irgendwie 20 Leute an der Kurbel drehen, oder ich mache einfach Stecker in die Steckdose, ja. Und jetzt bitte nicht Schlaumeier mir sagen, dass am anderen Ende ein Kraftwerk steht, wo auch Leute arbeiten, schon klar. Mhm. Aber Technologie ist der Hebel, mit dem ihre Arbeitskraft ständig verbessert wird. Und AI ist genauso ein Hebel. Das heißt, ich habe dann plötzlich viel mehr Möglichkeiten, aus den wirklich smarten Leuten viel rauszuholen. Mhm. Und dann habe ich auf der anderen Seite Bitcoin als einzige plausible Möglichkeit, daran teilzuhaben, an dieser Deflation teilzuhaben, ohne viel dazu beizutragen in dem Sinne. Ich merke in der...
Ja, das, also was du sagst, ist richtig, aber es klingt, also das Halten von Bitcoin an sich bedeutet ja schon, dass
beitragen.
Genau, okay. das, was ich sagen wollte, genau. Ja, also das Halten von Bitcoin an sich ist fast schon wie eine Art Beitrag zur Gesellschaft, weil damit die Bitcoin von allen anderen mehr wert sind.
Ich sage das deswegen, weil mir ist schon aufgefallen, dass quasi auf Normie YouTube und so hat sich schon durchgesetzt die Idee, dass es einfach dann ein Universal Basic Income gibt.
Genau, und das ist sehr gefährlich.
Ich meine, aber das, was du vorher beschrieben hast, dass der Staat quasi seine Leute eh nicht abbaut, ist ja das. Mhm. Wir haben ja das schon. Wir haben ja bereits ein Versorgungssystem für alle aufgebaut. Und das ist ja genau wiederum das Problem. Also du weißt ja genug über Ökonomie, so wie ich, dass du ein Universal Basic Income einfach aus ökonomischen Gründen nicht wirklich aufbauen kannst.
Ja, es wird zur Massenverelendung führen. Also das Universal Basic Income wird in seiner Endphase zur Massenverelendung führen, weil Geld dann überhaupt gar keinen Wert mehr haben wird. Weil das Argument ist ja oftmals so, Geld ist, also das ist nicht korrekt, aber viele Fiat-Ökonomen sagen, dass Geld repräsentiert die Wirtschaftsleistung eines gewissen Landes.
Ja, zum Beispiel. Oder die Ersparnisse.
Oder die Ersparnisse.
Also, Maurice Höfgen erklärte dann, ja, also das ist kein Problem, Staatsschulden sind die Ersparnisse der anderen. Dass wir aber auch in Sachwerten sparen können, Immobilien oder Bitcoin, das hat er halt noch nicht gecheckt. Ja.
Genau. Und vor allen Dingen, dass das Ersparte entwertet wird über die Zeit.
Ja, natürlich. Ja, ja. Das ist auch das sagt er nicht dazu.
Ja, das heißt eigentlich, was es eigentlich ist, man kreiert eine Abhängigkeit. Das spricht nur keiner aus. Das Universal Basic Income, das ist eine moderne Form der Sklaverei, wo eine Abhängigkeit kreiert wird zwischen Individuum und zentraler Institution, ähnlich so wie der Lehnherr das früher gemacht hat. Und das ist sehr, sehr, sehr negativ.
Aber deswegen wird es nie kommen.
Ich hoffe.
Man sollte fast hoffen, dass es kommt. Mhm. Weil ja die Alternative ist ja noch viel perfider. Mhm. Das ist ja das, was ich meine. Weil wir entwerfen ja bereits diese Versorgungsstrukturen, um diese Abhängigkeiten zu produzieren, in verschiedenen Bereichen. Das machen wir schon seit Jahrzehnten. Aber wir nennen es halt nicht Universal Basic Income. Das Problem mit Universal Basic Income ist nicht das Basic Income aus Sicht der Politik in meinen Augen. Das Problem ist das Universal. Mhm. Weil die Politiker haben kein Interesse, dass alle das Gleiche kriegen. Mhm. Die Politiker wollen ihren Wählern das zuschanzen. Mhm. Deswegen gibt es auch keine Flat Tax. Mhm. Natürlich wäre Flat Tax das smarteste. Jederzeit 15%, Sache ist erledigt. Ja? Mhm. Das Problem ist nur, was machen die Politiker dann? Ja, wie können Sie dann sagen, ja, aber ich habe für euch rausgearbeitet, hier Steuererleichterung, hier, da, ja, wir haben die kleinen Einkommen entlastet, wir haben die großen Einkommen entlastet, wir haben die Unternehmen entlastet, wir haben alle entlastet. Die Steuerbelastung ist erstaunlicherweise für alle gestiegen, aber entlastet haben, offiziell wurden sie, weißt du, was ich meine? Mhm. Das heißt, deswegen wird das in dem Sinne, es wird eher ein Fleckenwerk an Abhängigkeitsstrukturen geben und das wird eh schon längst aufgebaut.
Ja.
Das heißt dann in Deutschland, keine Ahnung, Bürgergeld oder Hartz IV und bei uns ist es dann halt Notstandshilfe, dies, das, pipapo. Ja. Das wird schon gemacht.
Ja, so werden sich Wählerstimmen gesichert,
genau.
Hast du richtig beschrieben. Und ich glaube, man muss sich einfach einmal bewusst machen, keiner hilft dir. Der Staat hilft dir nicht. Du musst für dich selber sorgen. Und das kann man mit Bitcoin, das kann man mit AI. Wenn man sich das einmal bewusst gemacht hat und sich davon gelöst hat und seine Energie nicht mehr in ein System steckt, das sowieso schon kaputt ist und das Abhängigkeiten kreiert, dann kann man diese Reise, glaube ich, ganz gut einschlagen in die Richtung Bitcoin. Und da kann AI eben sehr, sehr helfen, weil zum Beispiel auch die Bitcoin-Reise dauert ja auch Jahre. Also der Bitcoin-Kaninchenbau ist tief. Und ich finde, dass bei der Aufarbeitung von frühen Texten, das ist ja wichtig, auch Gregory Maxwell, Andreas Antonopoulos, also die an einem Protokoll gearbeitet haben, die ersten, die erklärt haben, was Bitcoin überhaupt ist und das verständlich gemacht haben. An diese Information zu bekommen, das kannst du, indem du entweder das ganze Buch liest oder indem du auch mal eine Unterhaltung anfängst mit ChatGPT, wo die Emotionen eines Menschen rausgenommen sind, der diese Informationen vielleicht vor dir absorbiert hat. Und jetzt ist auch die Frage, in welcher Währung werden sich die Maschinen bezahlen?
Das ist das große Meme. Ja. Ne? Aber hätte das nicht schon anfangen müssen, dass die Maschinen mit Bitcoin herum experimentieren?
Aber ich glaube, einmal die Maschinen machen das, was die Menschen wollen. Also ich glaube, das wird erst anfangen, wenn es Unternehmen gibt, die und ich werde gleich vielleicht einmal über Tesla sprechen und den US-amerikanischen Wirtschaftsraum und wie über die Automatisierung und über Robotics tatsächlich die Produktion wieder
zurück. Offenbar ist das der Plan. Der Plan, ja genau, ja. Lass uns das noch vielleicht dann in Richtung Abschluss auch machen.
Ja, da würde ich gerne gleich nochmal drüber sprechen, weil AI kann uns definitiv helfen, die Fehler der Vergangenheit, die das Brot und Butter der arbeitenden Bevölkerung zerstört haben, indem quasi über den Globalismus Industrien dorthin gebracht wurden, wo günstiger produziert werden konnte, weil quasi über die Inflation Geld so stark an Wert verloren hat, dass man die Löhne so stark hätte anpassen müssen, dass keiner bereit war, das zu tun. Also was sagt man? Die Leute sagen im Grunde genommen, Entschuldigung für mein Deutsch, wir scheißen auf unsere eigene Bevölkerung. Wir verlagern die Produktion ins Ausland, Vielleicht gibt es da auch noch autoritäre Regime, die gut damit leben, dass wir dort für einen Hungerlohn produzieren lassen. Dann kommen die Produkte zurück in unseren Wirtschaftskreislauf und wir haben Wachstum. So wird immer Wachstum suggeriert. Mhm. Aber das ist extrem schlecht, insbesondere für den Wirtschaftsstandort Deutschland, auch für die USA. Die USA haben schon früher damit angefangen. Deutschland hat nachgezogen, aber wir haben ja immer so ein bisschen die Tendenz, Dinge und schlechte Entscheidungen zu treffen und Dinge sehr, sehr schnell zu machen, zwar etwas später, aber schnell mit schlimmen Spätfolgen. Die sehen wir heute. Was ist, wenn das...
Das ist übrigens ein großer Unterschied zwischen den Deutschen und den Österreichern. Die Deutschen machen das auch, was sie ankündigen. Egal, ob es gut oder schlecht ist.
Genau.
Wir kündigen an und dann gehen wir nach Hause. Vielleicht glaubst du an Bitcoin, aber dein Portfolio steckt noch komplett in klassischen Wertpapieren. Oder du willst Familie und Firma absichern, ohne dich mit Private Keys oder Verwahrung beschäftigen zu müssen. Dann schau dir die Lösungen von Incrementum an. Die Investmentfonds, gemanagt von den Experten Marc Wallek und Ronald Stöferle, kombinieren Bitcoin, Gold und andere Werte und bieten so eine smarte Lösung für alle, die Inflationsschutz suchen und gleichzeitig flexibel bleiben wollen. Zusätzlich bietet Incrementum auch exzellentes Research zu Bitcoin und Gold. Pflichtlektüre für alle, die sich ernsthaft mit dem Thema beschäftigen. Schau vorbei auf incrementum.li/bitcoin. Stell dir vor, deine Heizung würde sich selbst bezahlen oder besser noch, dir Bitcoin verdienen. Mit den Mining-Heizungen von 21 Energy wird genau das möglich. Statt Strom nur für Wärme zu verbrauchen, nutzt du ihn doppelt. Für eine effiziente Beheizung deiner Wohnung, deines Büros oder sogar einer ganzen Industriehalle. Die Installation ist einfach, die Technik smart und du produzierst Bitcoin, statt nur Heizkosten zu zahlen. Und das Beste, mit dem Code Was Bitcoin bringt, bekommst du 5% Rabatt auf alle Produkte, auch einzelne Miner sind im Shop von 21 Energy erhältlich. Klingt spannend? Dann schau dir die Lösungen an auf 21energy.com. Viele von euch wollten schon immer mal selbst Bitcoin minen, aber ohne riesige ASICs oder komplizierte Setups. Genau dafür gibt es den BitX Solominer von solomining.de. Kompakt, leise und perfekt für Solomining. Das heißt, du kannst direkt Blöcke finden ohne einen Pool. Und jetzt gibt es noch 5% Rabatt mit dem Code WasBitcoinBringt in einem Wort. Probier es aus, solomining.de.
Ja, und am Ende müssen wir dann die Scherben aufkehren. Aber das produzierende Gewerbe in Deutschland steht gerade vor einer wichtigen Entscheidung. Nummer eins, ich adaptiere keinen Bitcoin. Was mache ich dann? Ich muss im Ausland produzieren. Weil die Löhne müssten angepasst werden an die Inflation. Das wird aber nicht getan. Schritt Nummer zwei, ich adaptiere Bitcoin im Unternehmen. Ich suggeriere auch den Mitarbeitenden in meinem Unternehmen, dass sie in Bitcoin sparen sollen. Und ich bereite sie darauf vor, dass weniger Neueinstellungen stattfinden, weil gewisse Produktionsprozesse über die Automatisierung ja von Maschinen gemacht werden können. Das heißt, bevor Maschinen sich in Bitcoin bezahlen, muss erstmal das produzierende Gewerbe Bitcoin einsetzen als Wertspeicher und Zahlungsmittel, weil ja diejenigen, die Menschen sind, die dann die AI auch entsprechend programmieren. Die AI ist ja immer ein Spiegel der Menschheit. Die AI spiegelt das wieder, was die Menschheit möchte, tut und wünscht. Und die Frage, wieso nutzen Maschinen noch nicht Bitcoin, ist, weil sie dazu noch nicht gefragt wurden. Ich glaube aber, das ist ja auch ein Bewusstseinsprozess, durch den wir als Menschheit gehen müssen, weil ich sehe auch die Gefahren mit AI, weil ich die Gefahren in der Menschheit sehe. Und genau deswegen darf AI nicht zentralisiert werden. Regulierungen sind das Gefährlichste für AI, weil dann genau das passiert, was mit dem Geldsystem passiert ist. Mhm. Eine gewisse Gruppe kontrolliert das Geldsystem und die Masse verarmt. Wenn jetzt eine gewisse Gruppe auch noch AI kontrolliert und das Geld, dann ist das wirklich 1984 Orwell totalitär Diktatur. Da habe ich große Angst vor. Ich kann gleich nochmal solch etwas zu dem US-amerikanischen Wirtschaftskreislauf sagen und was ich, also
ich, ganz kurz ein Gedanke, weil es ganz wichtig ist. Eine Sache, die ja Trump in Nashville schon in der letzten Bitcoin-Konferenz angekündigt hat, bevor er noch wieder gewählt wurde, war ja, dass sie Amerika zum günstigsten Energiestandard machen wollen. Extrem, und das ist ja, glaube ich, der Kern des Ganzen. Weil du brauchst ja wirklich viel und günstige Energie. Ja. Bitcoin kann dabei helfen. Aber du brauchst viel und günstige Energie für genau das.
Genau.
Für AI und Roboter.
Genau. Genau, ein wichtiges Thema, Bitcoin, AI, Energie. Yeah. Wahrscheinlich können wir die Energie, die wir für AI brauchen, nur aufwenden, wenn wir auch Bitcoin einsetzen, weil in der Energie-Kreislaufwirtschaft brauchen wir immer einen sogenannten Baseload.
Yeah.
Deswegen funktioniert Windenergie in Deutschland auch nicht, weil Wind immer dort produziert wird, wo kein Mensch lebt. Und dann kann diese Energie nicht dorthin getragen werden, wo Menschen leben, weil es bei der Produktion von Energie Verluste gibt und sie kann auch nicht gespeichert werden. Sie kann aber gespeichert werden, wenn man Bitcoin meint in der Zeit, wo beispielsweise die Menschen schlafen oder mit der Energie, die nicht transportiert werden kann.
Sie kann nicht gespeichert werden, aber sie kann ökonomisch nutzbar gemacht
werden. Genau, also Das ist eine Analogie. Sie wird dadurch nicht gespeichert, war eine Analogie. Sie wird dadurch dem Bitcoin-Netzwerk zugeführt und in Form von ökonomischer Energie, von Geld, dem Wirtschaftskreislauf zugänglich gemacht. Weil Geld, Energie, das sind ja im Grunde genommen auch gleiche Dinge, nur andere Frequenzstufen. Aber im Endeffekt sind das beides Frequenzstufen, die wir auch miteinander verbinden können.
Das hat im Übrigen auch in Deutschland, in Österreich, wirst du, wenn du ein bisschen mit reden wirst, ein neues Einfallstor für Bitcoin geöffnet.
Ja.
Weil über die ganzen Waren der grünen Energiewende plus Förderungen hat ja jetzt jeder Einfamilienhausbesitzer eine Photovoltaikanlage am Dach. Und mit dem Effekt, dass jetzt jeder Einfamilienhausbesitzer plötzlich Experte für Energienutzung geworden ist und festgestellt hat, dass er jetzt kein Geld mehr bekommt, wenn er es einspeist ins Netz, weil das Netz völlig überlastet ist. Und dann kann man den Leuten erklären, naja, vergiss Inflation, vergiss Geld, vergiss irgendwie Hayek und Mises. Bitcoin ist quasi wie ein Netzwerk, das deine Energie immer abnimmt und keine Fragen stellt.
Ja. Und das hat eben auch in Texas dazu geführt. Also Texas, der Bundesstaat Texas, hat ein Elektrizitäts- und Energiekreislauf, der nennt sich ERCOT, der unabhängig der gesamten USA existiert. Ich weiß nicht, welche Bundesstaaten das noch haben, ich weiß aber, dass Texas das hat. Und Ted Cruz, ohne jetzt zu viel über seine Persönlichkeit zu wissen oder irgendwen jetzt hier hochchauffieren zu wollen, hat aber offensichtlich verstanden, dass das Nutzen von Bitcoin dazu führt, dass in Texas, weil Texas hat sehr, sehr viel Sonne und sehr, sehr viel Wind, diese regenerativen Energiequellen monetarisiert werden können und dann, wenn diese Energie, diese Elektrizität von Haushalten gebraucht wird, auch den zugängig gemacht werden kann, weil du Bitcoin-Miner ja schnell an- und ausschalten kannst. Jetzt haben wir also dort bei all den Problemen, die existieren, einen Wirtschaftskreislauf, der regenerative Energien monetarisieren kann, zusätzlich verstanden hat, dass die Kernspaltung an sich nicht immer negativ ist. Also wenn wir über Atomenergie sprechen, müssen wir erstmal über die Kernspaltung sprechen. Und die Kernspaltung kann gut und schlecht genutzt werden. So wie das bei dem Mensch halt immer ist. In der Vergangenheit wurde viel Unsinn damit getrieben und deswegen hat das Ganze so ein schlechtes Image. Aber die Kernspaltung kann auch positiv genutzt werden, indem Energie freigesetzt wird für dann auch Prozessoren, für künstliche Intelligenz, die dann dazu führen kann, dass künstliche Intelligenz erst genutzt werden kann, weil künstliche Intelligenz sehr, sehr viel Energie nutzt. Und jetzt ist ja die Frage, wofür wird die genutzt? Wofür brauchen wir das? Und heute nutzen wir Energie in Form von künstlicher Intelligenz, vor allen Dingen für Large Language Models. Das sind diese Sprachmodelle.
Ja.
Aber in Zukunft kann ich mir durchaus vorstellen, und das ist jetzt keine Kaufempfehlung, aber das ist klar, dass das dieses Unternehmen, die Aktie dieses Unternehmens Bitcoin in seinem Kaufkraftzugewinn nicht ausperformen wird. Aber darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass Tesla als Unternehmen durch den Wissensvorsprung in der Automatisierung von Fahrzeugen und die Datenmengen, die ja auch auf X sitzen und Grok zugeführt werden, in Zukunft wahrscheinlich einer der treibenden Unternehmen für die Automatisierung von Produktionsprozessen in den USA sein kann. Und das ist der Moment, wo die Produktion, vielleicht ist es auch erst in 20, 30 Jahren, dann auch zurück in die USA kommen kann. Und das wird ein sehr, sehr, sehr großes Problem für China sein. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Chinesen, wahrscheinlich sind sie das, sich darüber im Klaren sind, was die Automatisierung von Produktionsprozessen für die chinesische Volkswirtschaft bedeutet, weil sie ja nicht mehr...
Aber da muss man schon die Frage stellen, wenn die Industrie zurückkehrt, aber keine Arbeitsplätze schafft, what's the point?
Das meine ich ja gerade. Das Problem ist eigentlich nicht existent, wenn wir einen demografischen Wandel haben, wo die Bevölkerung abnimmt. Das ist ein natürlicher Prozess. Die Natur weiß schon, warum sie tut, was sie tut.
Aber die Bevölkerung kann ja nicht immer nur abnehmen, sondern sie ist irgendwann bei Null.
Nein, das stimmt nicht, weil diese Prozesse, die wir gerade ansprechen, sind ja Jahrzehnte. Sagen wir, in 30 Jahren werden 20% oder 30% der Produktionsprozesse automatisiert mit Robotern stattfinden. Das können wir jetzt ja mal so Pi mal Daumen sagen. Das heißt ja nicht, dass es dann keine Berufe mehr geben wird. Es heißt nur, dass diese Berufe, die mal existiert haben, nicht mehr existieren werden und wir deswegen auch keine Menschen brauchen, die diese Berufe ausführen werden. Es wird aber trotzdem Podcasts geben, es wird trotzdem jemanden geben, der sich mit Bitcoin-Einern auseinandersetzt, es wird Dienstleistungen geben, es wird einen Friseur geben, es wird Masseusen geben, es wird ja alles Mögliche geben. Wir haben auch es gab ja den Weber-Aufstand in England, da haben die Leute gedacht, weil es jetzt eine Webmaschine gibt, wird es keine Jobs mehr geben. Weil ich muss dazu sagen, viele der Jobs, die AI übernimmt, werden nicht wiederkommen. Deswegen ist es, was du sagst, ist ja korrekt. Das ist schon was anderes. Das ist eine größere Veränderung, die hier stattfindet. Weil auch bei der Automatisierung der Produktionsprozesse als das Auto, wieso ist Ford so groß? Weil Ford geschafft hat, den Produktionsprozess von Autos zu standardisieren. Und der Mensch hat nur noch Dinge gemacht wie eine Maschine. War das gut oder schlecht für die Menschen, die dort gearbeitet haben?
Gut.
Also es gut war es, weil es ihnen Brot und Butter gegeben hat. Aber ich meine, ein Mensch ist ja keine Maschine.
Ja, genau.
Das
ist das, was mich verfasst, wo ich noch nicht weiß, wo wir hinlaufen damit. Aber wenn ich denke auch darüber nach. Also jetzt machst du, ich mache hier Content, wir haben einen Podcast. Ja. Das hast du mir erklärt, du hast in Zukunft macht der Gerät für dich den Podcast. Ja? Kennst du Notebook LM von Google?
Nicht
das ist auch ein Interface quasi für ein Large Language Model. Da kannst du reinladen PDFs, da kannst du reinladen Texte, kannst du reinladen YouTube-Videos, einfach nur Links von YouTube-Videos. Und quasi du stellst deine Quellen selbst zusammen.
Ja.
Das kann aber auch sein, dass du vorher mit Gemini Deep Research gemacht hast zum Thema, keine Ahnung, der Vogelstrauß in Australien. Mhm. Ja? Und dann haust du noch ein paar YouTube-Videos rein und dann haust du noch PDFs rein, ja, und dann wird das alles synthetisiert und dann kannst du dir aussuchen, was du gerne hättest. Mhm. Willst du Bullet Points, willst du eine Arbeit geschrieben bekommen, willst du eine Timeline der Events sozusagen oder, und das ist eigentlich der Kern, das Geilste an dem Ding ist, du kannst den Podcast machen lassen, wo zwei Stimmen miteinander reden, die relativ normal miteinander reden und dann einfach mal für dich aufarbeiten, was sie darin sehen. Und das ist der nächste Schritt, erstens gibt es das inzwischen auch auf Deutsch und anderen Sprachen und dann kannst du nachher mit denen auch noch direkt Fragen stellen zu dem Material. Ja? Und ich nutze das immer wieder für, weil ich halt, wie du ja schon durchgehört hast, ich bin ganz stark umgestiegen von Schreiben und Lesen auf Hören und Sehen. Also ich konsumiere eigentlich viel stärker durch Audio, Video. Ja, Lesen auch, aber dann Bücher. Ironischerweise das Buch mit Papier, das bleibt noch. Ja? Und da haue ich dann, wenn ich ein PDF lesen möchte, das ich mit 30 Seiten hat, kann ich das einfach da reinhauen. Dann mache ich nur eine Quelle rein. Ja. Ja? Und die reden dann drüber, kriege ich auch alles mit, was ich wissen muss. Ja? Und wenn du das hochrechnest, was das für Möglichkeiten in der Informationsermittlung betrifft, ja, dann ist ja die eigentliche Frage nur noch, wie neugierig bist du eigentlich?
Genau.
Weil ich kann natürlich das alles machen, ich könnte aber in derselben Zeit auch einfach bei TikTok sitzen und ein Video nach dem anderen, und ich bin auch nicht katholisch als der Papst, natürlich schaue ich mir auch mal, also nicht TikTok, aber halt YouTube-Shorts oder so an. Ja? Ich weiß nicht, dass man da reinkippen kann. Wie neugierig bist du? Und ist das dann, ich glaube, dass jeder sich die Frage stellen muss, baue ich das ein, um besser zu werden, oder ist das eine Bedrohung? Ich halte es ehrlich gesagt für keine Bedrohung. Ich glaube, dass das menschliche Element in allen Bereichen des Wirtschaftens nur noch verstärkt und Premium wird quasi.
Genau.
Und das, was du vorher erwähnt hast, nur damit ich meinen Rant ist, da wegen der, ich glaube, dass wir genau dahin hinsteuern. Solopreneur, in Deutschland hat es mal Ich AG geheißen. Mhm. Ich bin auch so alt dafür, zu jung dafür, dich an die Ich AG zu erinnern.
Nein, das kennt den Begriff kenne ich sogar noch.
Die Ich AG. Und ich mache ja das auch. Also in meiner Firma bin ich alleiniger Teilhaber. Mhm. Es ist auch kein Geheimnis, dass meine Firma auch Bitcoin auf der Bilanz hält. Ja, und ich habe auch natürlich kooperiere ich mit vielen Leuten, aber ich habe keine Bedürfnis, da jetzt irgendwie große Expansion im Sinne von Angestellte oder so reinzuholen. Ja, weil wozu auch? Ich kann ja selber mal schauen, wie weit ich komme sozusagen. Ja. Und jetzt kommt dann plötzlich ein. Als ich damit angefangen habe, gab es das alles noch gar nicht.
Ich finde, was du gerade gesagt hast, sehr gut und sehr schön, weil man muss das Ganze mal umdrehen. Man muss mal sich die Frage stellen, die Richtung, die wir als Menschheit die letzten 150 Jahre eingeschlagen haben, war das die richtige Richtung? Weil der Mensch wurde ja zur Maschine gemacht. Das ist eigentlich das, was ich eben sagen wollte. Der Mensch wurde zu einer Art Maschine gemacht.
Ja, genau.
Das hat auch was mit
Ineffizienz,
Das führt zu Ineffizienten, das führt zu Depressionen, Alkoholismus. Wir leben eigentlich gerade im Zeitalter der Depression. Also mit fortlaufender Entwertung von Geld wird es immer schwerer, Miete zu bezahlen, Essen zu kaufen, mit deinen Liebsten zu sorgen. Ursache von Depression kann eine Ursache von Depression sein. Kann zu Schwermut führen, kann auch einfach nur zu einer gewissen Angst führen. Es geht ja gar nicht, wir müssen das ja gar nicht jetzt klinisch betiteln, aber ich würde hier mal die Aussage treffen, dass die Menschen heute mehr Angst vor der Zukunft haben als 1995. Und das hat was damit der Entwertung des Geldes zu tun. Und Bitcoin und AI erlaubt uns jetzt als Menschheit vielleicht ganz neu kennenzulernen, was uns eigentlich erfüllt und was unser Schicksal ist. Weil wenn wir auf diese Erde kommen, haben wir, das ist meine persönliche Überzeugung, kein Weg, der für uns geschrieben wurde, aber wir haben einen Lebensweg, den wir gehen können. Mhm. Die Frage ist, können wir uns in unsere Frequenz einhaken? Und wenn ich den ganzen Tag Sorgen habe, was morgen passiert, oder ich wie eine Maschine agieren muss, kann ich mich mit meiner kreativen Ader gar nicht verbinden. Und das macht uns Mensch ja aus. Der Unterschied zwischen einer AI und einem Mensch ist das kreative Denken, die Emotionen. Das kann sich in Zukunft auch alles noch ändern. Aber das, was du gerade beschrieben hast, das Menschsein, das kann wieder zurückkommen. Und das habe ich das Gefühl, haben wir ein bisschen verloren.
Vielleicht zum Abschluss der Gedanke mit dem Witz. Klar kann dir eine AI einen Witz erzählen.
Ja.
Aber der Spaß an einem Witz ist, danach gemeinsam darüber zu lachen.
Mhm.
Und nicht alleine etwas Witziges zu hören.
Ja.
Und ich glaube, das ist dieses menschliche Element. Und ich glaube, darauf gilt es zu achten. Und der Weg in die Depression ist ja auch ganz stark geprägt von Isolation. Ich glaube, das ist einfach, weißt du, wenn du durch die Welt gehst und du redest mit keinem anderen Menschen, dann ist das natürlich, das ist grässlich.
Mhm.
Während schon, wenn es dir nicht gut geht, kann schon ein Lächeln beim Bäcker deinen ganzen Tag machen.
Mhm.
Ja, und ich glaube, wenn man das auch mal miterlebt hat vielleicht, dann weiß man das vielleicht auch besser zu schätzen. Ich glaube zum Beispiel, dass einer der Gründe, warum das Podcast so gut funktioniert, es gibt viele Gründe, aber einer der Gründe ist, dass wir durch die Ablenkung, durch die Technologie, durch das schnelle Leben und so, diese Konzentration auf das Gespräch ein bisschen verloren haben.
Mhm.
Und dass wir das, so wie wir jetzt hier schon in der dritten Folge heute sitzen, das so ein hochkonzentriertes Gespräch, ohne dass jemand das Handy in die Hand nimmt, wann machst du denn das schon?
Mhm.
Und das überträgt sich dann quasi auch zu den Hörerinnen und Hörern.
Ja.
Das ist das eine. Und das zweite ist halt auch, dass du viel mehr Emotionen, viel mehr Informationen vermitteln kannst, als in einem Text. Wobei, dann sind wir wieder bei deiner Frage, ob so ein Schreiben überhaupt die richtige Ding ist. Wenn Schreiben der Prozess ist, dann ist es gut, wenn du das machst. Aber du wirst als Autor wirst du immer stärker dazu gezwungen sein, mit originären Ideen um die Ecke zu kommen. Ja?
Mhm.
Oder deine unoriginären Ideen extrem kreativ zu verarbeiten. Sonst hast du ein Problem.
Mhm.
Ja? Das neue ChatGPT 4.5 habe ich gefragt, schreib mir einen Text zum Thema Bitcoin und Stoizismus. Ja, das war toll.
Mhm.
Das kannst du so nehmen und abdrucken.
Mhm.
Ja.
Ja, aber ich glaube, man wird auch in Zukunft merken, wer arbeitet nur noch mit künstlicher Intelligenz und hat kein eigenes Gedankenmuster mehr, was sich zum Beispiel in einem Text auch dann ausdrückt. Und wer hat noch originäre Gedanken, der die vielleicht mit ChatGPT noch näher ergründet hat oder tiefer in seine Gedanken reingegangen ist. Und ich glaube, da wird sich dann auch die Spreu vom Weizen trennen. Ja. Also wie nutzt man diese Technologie?
Ich habe schon lange her auch mal ein Interview mit ChatGPT geführt, das ich auch im Podcast veröffentlicht habe. Damals war es noch ziemlich langsam und ich musste quasi die Überlegenspausen rausschneiden, damit es einigermaßen flüssig ist. Inzwischen kann man es schon flüssiger machen, das sollte ich wieder machen. Und ich werde das auch öfter im Studio einbauen. Einfach, wenn man Fragen hat, schnell mal Dings, so wie im Alltag auch.
Mhm.
So, ich würde jetzt ChatGPT fragen, wo findet man Liam Wankum im Internet, aber ich habe mein Handy wirklich nicht da und ich werde jetzt nicht aufstehen, das holen gehen, nachdem ich gerade gesagt habe, wie cool das ist, wenn wir uns mal ohne Handy unterhalten können. Leon, zwei Fragen. Wo findet man dich im Internet? Wo kann man dir folgen? Und wohin geht der Bitcoin-Preis?
Okay, ja. Also ihr findet auf leonwankum.com findet ihr eigentlich alle meine Schriftstücke und auf leonwankum.com Substack.com findet ihr meinen Newsletter, wo ich einmal im Monat meine Gedanken teile. Vor 3-4 Monaten habe ich auch was zu AI geschrieben, falls euch das interessiert. Twitter nostra@leonvankum. Und die letzte Frage war der Bitcoin-Preis, richtig? In meinem Bauchgefühl ist irgendwas zwischen 150.000 und 180.000 wahrscheinlich in diesem Jahr möglich. Alles, was darüber hinausgeht, würde mich sehr freuen.
Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank, dass du wieder da warst. Ich freue mich schon, wenn wir das im September fortführen. Unbedingt auch mit dem AI-Thema, weil ich glaube, dass sich bis dahin wahnsinnig viel getan haben wird. Ich hoffe, euch hat diese Folge von Was Bitcoin bringt gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst doch gerne 5 Sterne bei Apple, Spotify da oder ein Like auf YouTube, ein Subscription auf YouTube. Das freut mich auch immer. Da könnt ihr dann auch Kommentare hinterlassen oder ihr schreibt mir ein Mail an hallo@wasbitcoinbringt.com. Vielen Dank auch an die absoluten Legenden von euch, die das Ganze über Fountain hören oder andere Value-for-Value-Apps und immer wieder auch Satz rüberschicken. Dafür bin ich mega dankbar. Das ist mega motivierend. Besucht auch unbedingt meine Sponsoren, unsere Sponsoren, die uns unterstützen und auch Codes zur Verfügung stellen, wie zum Beispiel Coinfinity, wie 21 Energy, wie Bitbox, wo ihr mit Was Bitcoin bringt, günstiger einkaufen könnt. Und die Liste an Vorteilen, die euch dieser Code bringt, die könnt ihr auch finden auf wasbitcoinbringt.com. Schaut euch da unbedingt die Vorteile an. Vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Euer Nico.